Erfolgreich, der Fantasy-Podcast.
Dieses Mal hat Richard einen fahrenden Schausteller zu Gast. Dieser erzählt davon, wie in verschiedenen Ländern auf die verschiedenen Theaterstücke, die er mit seiner Truppe vorführt, reagiert wird, wie allgemein so das Schaustellerleben ist, und er erzählt auch von zwei Theaterstücken, die er dann zusammen mit Richard ideologiekritisch etwas hinterfragt. Viel Spaß bei der Folge. Hallo zu einer neuen Folge von Wer labert hat noch Puls oder kurz Wimp. Ich bin Richard Groß und habe heute mal, ja, ich sag mal, einen im weitesten Sinne Künstler bei mir sitzen. Wer bist du?
Grüße dich, Richard, und vielen Dank für deine Einladung. Mein Name ist Trivios. Ich selber bin vielleicht nicht so bekannt, aber unsere Familie ist sehr bekannt. Wir sind nämlich das fahrende Theater von Afaldra und reisen von Ort zu Ort im ganzen Land.
Das fahrende Theater, das heißt, ihr seid Schausteller oder was macht ihr?
Richtig. Wir sind Schausteller, die sich darauf spezialisiert haben, im Land herumzureisen. Also wir sind keine riesengroße Bühne, wie zum Beispiel in Dornheim, wo das Theater feststeht, sondern wir sind eine fahrende Gemeinschaft und Familie, die durch das Land zieht und verschiedene Theaterstücke vorspielt.
Das heißt, du hast diesen Beruf dann auch schon von deiner Familie gelernt, also von klein auf?
Ich wurde sogar daran hineingeboren.
Wie lange macht deine Familie das schon?
Also mein Vater, der den größten Teil auch wirklich hier alles leitet und der Direktor dieses, Direktor ist immer so böse gesagt, so, er ist der Oberleiter unseres Theaters und er macht es bereits seit zweiter Generation. Also mein Urgroßvater hat dieses Theater begonnen und wir führen es noch weiter.
Ja, so große Familientradition. Und deine Mutter ist dann über die Heirat dann einfach damit reingekommen oder wie?
Das Besondere an meiner Mutter ist, eigentlich hat sie gar nichts damit zu tun gehabt. Sie war eine sehr angesehene, oder sie ist besser gesagt, ist immer noch eine sehr angesehene Sängerin. Und mein Vater hat sich erst in die Stimme und dann in die Frau verliebt. Und sie hat natürlich dann für ihn alles aufgegeben und etwas Neues dafür gewonnen, und zwar die Liebe zum Theater.
Ja, also eine Künstlerfamilie durch und durch.
Von Grund auf.
Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass du auch künstlerisch tätig bist.
Wie bereits vorhin gesagt, ich bin bereits seit Geburt an nur auf der Bühne. Natürlich nicht nur auf der Bühne, aber für uns gab es nichts anderes. Wir sind auf der Bühne, haben wir bereits als Kinder gespielt, wir haben unseren Eltern jedes Mal zugeschaut, und umso größer wir wurden, umso mehr durften wir auch mithelfen.
Und ihr seid jetzt momentan nach Dornheim gekommen, um hier euer aktuelles Stück zu spielen.
Genau, also Dornheim ist für uns immer ein kleiner Ausgangspunkt, in dem wir dann meistens Premieren zeigen. Es ist natürlich unsere große, wunderschöne Hauptstadt, in dem auch die meisten Leute sind, und dort beginnen wir dann unsere Premieren, weil es sich dann etwas mehr rumspricht. Es ist leichter für uns, dann auch in andere Dörfer zu gehen, weil meistens die Leute sich bereits freuen, dass wir kommen und schon von den neuen Stücken gehört haben.
Ja, also da zeigt sich mal wieder, dass Dornheim so eine, ja, ich sag mal, Kulturhauptstadt des ganzen Kontinents eigentlich ist.
Ich würde sagen sogar eine freie, weil wir sind hier sehr gerne gesehen und haben meistens freies Geleit in Sachen Handlung und Geschichte.
Ist das in anderen Ländern anders?
Ist nicht immer. Nein, nicht immer. Ich würde lügen und behaupten, dass das immer so ist, aber das stimmt nicht. Es kommt auch sehr, sehr stark auf den Inhalt an, beispielsweise welches Stück wir spielen. In manchen Ländern ist es zum Beispiel ungern gesehen, dass Frauen eine Hauptrolle spielen oder Protagonisten nicht so handeln, wie es eigentlich ihnen gebührt. Zum Beispiel, dass ein Prinz sich mit dem Pöbel abgibt oder sowas, das wird dann eher so verpönt, sage ich jetzt mal, in gewissen Kreisen. Nicht ganz, aber nur in gewissen Kreisen. Und hier in Dornheim fühlen wir uns eigentlich sehr wohl, weil hier das sehr, sehr offen und sehr gerne angenommen wird. Klar, Kritiker brauchen wir, sonst können wir uns nicht verbessern.
Was heißt, das ist verpönt? Also habt ihr dann auch wirklich Probleme, dass ihr gar nicht auftreten könnt und dass sich die Obrigkeit dann da einschaltet?
Es wird sogar in manchen Gildenhäusern uns vorgeschrieben, wenn sie bereits, also es ist dann so, wenn wir uns in Gildenhäusern anmelden, geben wir dann auch die Liste aus, welche Stücke wir gerne spielen möchten. Die werden dann von einem gewissen Magistraten oder dem Handelsabkömmling Gildenmeister abgesegnet. Und manche Stücke werden uns nicht verboten, aber empfohlen, doch nicht zu spielen.
Und an diese Empfehlung haltet ihr euch dann auch?
wir möchten niemanden verärgern. Es ist natürlich, es blutet etwas unser Schaustellerherz, dass wir nicht so frei interpretieren können, wie wir möchten und es auch spielen möchten. Aber wir sehen das mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Seid ihr schon mal zu weit gegangen, dass es nachher, ja, ich sag mal, Probleme mit dem Land gab oder mit der Stadt gab, in der ihr wart?
Ungern, aber mein Vater ist so einer, er reizt es immer gerne aus bis zu einem gewissen Grad. Also er ist da etwas tollkühner, wie ich jetzt zum Beispiel. Also ich finde mich jetzt nicht damit ab, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, hier, das möchten wir nicht, das ist nicht so, wie es uns gebührt oder geziemt. Nein, ich finde es sehr, sehr schade. Würde man so der kleine Ehrgeiz dahinter, ich würde es gerne zeigen und sagen, hier, schaut euch unsere Kunst an. Aber dann empfehle ich mich doch lieber den anderen, unseren anderen Publikum und sage, sie können das genießen. Und mein Vater, ja, er schreibt dann die Stücke gerne noch etwas um und reizt es wirklich bis zum bitteren Ende. Also so bis zu der Linie und Grenze, wo es noch erlaubt ist. Und ein Federnschlag weiter wäre es schon wieder verpönt.
Würdest du denn sagen, dass das Problem dann eher ist, dass in manchen Ländern bestimmte Sachen einfach ja, gesellschaftlich nicht gut angesehen sind? Oder geht es da eher um staatliche Kontrolle von oben, dass die Obrigkeit nicht möchte, dass manche Themen angesprochen werden?
Es ist schwer zu sagen. Also politisch und regierungstechnisch von den verschiedenen Königreichen ist es ungern gesehen. Diese sind aber wiederum diplomatischer. Bei denen ist es einfach, diplomatisch einzukommen und zu sagen, seht euch an, das sind unsere Stücke, diese würden wir euch gerne vorführen, das sind die Handlungsingaben. Und meistens, sie befehlen uns nichts, sie bitten meistens dann nur, den Inhalt leicht abzuändern. Also meistens geht es um gewisse Namensgebungen. Sie möchten es dann nicht trivial verallgemeinert haben, aber einige Namen, die Sie aus Ihrer Grundgeschichte haben, aus Ihren Ländern, möchten Sie nicht verwendet haben.
Passt ihr dann vielleicht auch unabhängig davon die Stücke immer so ein bisschen an das Land an? Also zum Beispiel könnte man ja, wenn es irgendwelche großen Nationalhelden gibt, da zumindest Anlehnung finden, wenn das zur Figur passt.
Meistens sind solche Geschichten überhaupt kein Problem. Sollte es über in unserer jahrhundertengroßen Geschichte allein auch die Schöpfungsgeschichte, die wir jedes Jahr zur Wende vorführen, da gibt es keinerlei Probleme. Das ist eine Allgemeinbildung, die jeder mit geringer oder hoher Schulkenntnis oder Ausbildung lernt. Und dieses Thema wird bei uns auch nie angesprochen, noch weder angeschnitten, egal wo wir sind, ob es regierungs- oder königlichstechnisch, ob es sie wirklich berührt oder nicht. Diese Sachen werden seltenst oder überhaupt nie angesprochen. Meistens drunter geht es um die Geschichten der Länder selber. Sollten es Personen sein, die aus diesen Ländern stammen. Für uns könnten sie Helden sein, weil sie aus einem anderen Land kamen und uns retteten. Für das Land selber könnten sie aber Verräter sein oder wirklich sogar Vaterlandsverweigerer. Und es ist ein Grat auf dem Drahtseil.
Weil der Profit im eigenen Land meistens nichts wert ist? Oder wieso?
Treffend, Richard. Treffend. Also besser hätte ich es nicht sagen können.
Okay, dann lass uns mal dazu übergehen, lass uns mal erstmal zu einer ganz anderen Frage kommen. Wenn ihr das schon so lange macht, dann habt ihr euch ja wahrscheinlich schon mal einen gewissen Ruf erarbeitet. Ist der stabil? Also kann man es schaffen, relativ stabil beliebt zu sein? Oder gab es auch immer mal wieder Phasen, vielleicht auch in der Geschichte von eurer Theatergruppe, wo ihr sehr verpönt wart? Weil momentan seid ihr zumindest jetzt hier in Dornheim, glaube ich, sehr beliebt.
Wie ich es auch vorhin angeschnitten habe, aber ich muss dir recht geben, es gibt Orte oder auch Städte, wo wir ungern gesehen sind. Das gibt es natürlich. Wo wir immer gerne gesehen sind, sind wir bei Kindern. Es ist immer wieder schön, wenn wir, meistens bin ich das dann auch, in die neuen Städte vorreist, um uns anzumelden und auch die Plätze auszumachen, wo wir auftreten können und unsere Bühne aufbauen können. Es sind immer die Kinder. Die Kinder freuen sich jedes Mal. Sie sehen, wenn sie unser Banner weht und rennen schon voller Vorfreude auf uns zu und fragen uns, was spielt ihr diesmal? Macht ihr wieder die Geschichte? Und es ist schon dieser Moment, der so schön ist. Aber es gibt dann auch verpönte Gesichter, die bereits die Nase hochziehen und sagen, oh, allein schon dieser Ton, wenn sie dann kommen und die Nase hoch sind, oh, die schon wieder.
Was ist denn da das Problem? Also einfach, weil ihr in euren Stücken Dinge vertretet, die sie nicht teilen, oder weil ihr nicht künstlerisch anspruchsvoll genug seid für sie, oder?
künstlerisch anspruchsvoll, sei jetzt mal dahergesagt. Also wir finden, wir setzen den Schwerpunkt wirklich in das Künstlerische, in dieses Handwerk, das wir wirklich ausüben. Es ist meistens der Inhalt. Also es gibt noch sehr, sehr viele, gerade in den Teilen, in den Ländern, wo etwas mehr ländlich ist, wo die Städte und Dörfer etwas kleiner sind, in denen wir aber selbstverständlich auch auftreten, sind die Gedanken der Älteren immer noch sehr, ich nenne es beim Namen, sehr engstirnig. Es gibt Geschichten und auch andere Sagen, die wir vorstellen oder nicht nur erzählen, die wir auch vorstellen und in Stücken gesetzt haben, wo dann gerade mal, ja, es ist schwer zu sagen. Also für sie, für ihre Geschichte ist immer die Wahrheit. Und wenn wir aber unsere Wahrheit, so wie wir es kennengelernt haben, vorstellen, passt es ihnen einfach nicht. Wie zum Beispiel ihr Nationalheld ist dann in unseren Augen eigentlich ein Verräter. Aber wie du es bereits erwähnt hast, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. Und das ist dann situationsbedingt. Aber wir gehen gar nicht so auf das Politische ein und möchten das auch gar nicht wirklich ins Feuer werfen und das Feuer außer Kontrolle gehen lassen. Bezüglich deshalb. Aber uns ist es wichtig, dass das Stück selber und das Herzblut, das wir daran reinsetzen, dass das anerkannt wird.
Konntest du dir denn mal vorstellen, einen anderen Job zu machen oder wolltest du das als Kind vielleicht auch?
Natürlich. Als Kind hat man ganz viele Träume. Also für mich, ich bin ja aufgewachsen dort, für mich war das mein Leben. So ist wie für dich es hier in Dornheim zu sein. Für mich ist es normal, auf der Straße unterwegs zu sein, verschiedene Orte, verschiedene Menschen, einfach alles aus der Welt kennenzulernen, wo wir uns fortbewegen und wo wir uns niederlassen. Natürlich habe ich dann, ich habe ja als Ritter gesehen und als kleiner Junge habe ich mir immer bei den Bühnenbildern habe ich mir dann ein Schild und ein Holzschwert ausgeliehen. Und naja, ausgeliehen ist falsch. Mein Vater hat mich immer schreiend gesucht, weil ich die Requisiten dann immer geklaut habe und dann mit meinem Bruder damit gespielt habe. Aber gut, ja, ich wollte zum Beispiel Ritter werden, ich wollte schon Stadtwache werden, ich wollte schon so vieles werden. Ich wollte, aber geworden bin ich das, was ich jetzt bin.
Ja, aber ist ja, glaube ich, dann auch ganz schön, weil ja, im Theater kann man das dann natürlich auch alles immer zumindest in Grenzen noch wieder ausleben.
Richtig, richtig, weil was ich werden möchte, ist nicht das, was ich bin, sondern das, was ich spielen kann, beziehungsweise konnte.
Wieso konnte?
Leider hat das Schicksal es nicht so gut mit mir gemeint, habe mir bei einem Auftritt, habe ich mich so schwer verletzt am Knie, dass ich nicht mehr richtig aufgehen kann auf dem Bein.
Das heißt, deine Rollenmöglichkeiten wären auf Menschen begrenzt, die humpeln, oder wie?
Das hast du sehr gut gesagt. Meine Schauspielkarriere direkt auf der Bühne, weil wir geben ja sehr viel Körpereinsatz oder beziehungsweise ich hatte unsere Schaustelle und unsere Familie immer noch haben, ist sehr begrenzt. Was aber nicht heißt, dass ich trotzdem noch tätig bin bei uns an der Bühne und das auch noch sehr, sehr gerne mache. Ich kann nur leider keine aktiven Rollen mehr spielen.
Was machst du dann? Also du hast ja schon erzählt, du gehst zu den Städten vor, um alles für den nächsten Auftritt zu planen, aber das wird ja dann nicht alles sein, oder?
Nein, das wird nicht alles sein. Also mein normaler Ablauf ist dieser, ich organisiere sehr, sehr viel. Ich habe sehr viel Absprache mit meinem Vater, der das ganze Direktion führt, von Schaustellern, von Bühnenbauern, genauso auch in den Gildenhäusern sich anzumelden, damit wir da auch wirklich keinerlei Probleme bekommen und unsere Abgaben leisten. Das ist nämlich der größte Ansatz bei ihm. Er möchte keine Streitigkeiten haben wegen sowas. Ihm wurde noch nie was dagegen gesagt und das möchte er auch so beibehalten. Und die Arbeit, die ich dann dafür tätige, ist es zum Beispiel vorzureiten in die jeweiligen Städte mit meistens einem Tag Vorsprung, dass ich mich in den Gildenhäusern anmelden kann, die Platzgebühren zahlen kann, die Stückliste abgeben kann, dass die abgesegnet wurde. Und sobald dann meine Familie mit dem fahrenden Theater ankommt, geht auch eigentlich der Alltag los. Wir bauen auf, bauen unsere Schlafplätze als allererstes auf, kümmern uns um unsere Tiere. Meistens sind es nur Zugtiere, die wir dabei haben, von Ochsen bis Pferde. Und dann wird schon auch die Bühne aufgebaut, die Schausteller stellen sich ein, die ersten Proben beginnen. Und ich bin im Hintergrund zutätig. Ich stelle die Schausteller in die jeweiligen Stücke ein, wie zum Beispiel vergebe die Rollenverteilung weiter. Ich bin für die Bühnenbauer der Vorarbeiter. Ich sage ihnen, wie was gemacht werden sollte oder wie wir es uns wünschen. Bin aber auch selber mit dabei, habe mir das angeeignet mit der ganzen Technik. Bin aber genauso noch im Schauspielen dabei. Dies mache ich meistens im Hintergrund als Erzählerstimme oder gebe die gewissen Takte an, wenn dann oder Signale zum Beispiel, wenn dann die nächsten Schauspieler dabei sind. Also ich bin aktiv dabei, nur nicht direkt auf der Bühne.
Ja, das klingt schon so, als würdest du quasi auch dann beim Stück, also doch während das Stück aufgeführt wird, schnell mal ins Schwitzen kommen, weil du alles Mögliche im Blick haben musst, oder?
Es ist nicht einfach, garantiert nicht. Es ist auch das Schlimme, wenn man dann wirklich auch alles macht, sieht man aber auch alles. Ich sehe zum Beispiel, wenn ein Bühnenbauer jetzt gerade etwas falsch aufwickelt, das falsche Seil an einem falschen Haken, ist es zum Beispiel sehr wichtig für uns, wenn wir verschiedene Bühnenhintergründe haben, allein bei der Geschichte des kleinen Müllersjungen, dass wir dann die richtige Hintergründe haben. Bei dem Anfang muss es unbedingt der Hintergrund mit der Mühle sein. Wir haben bereits sogar Techniken entwickelt, dass wir die Mühle an sich sogar, dass die Räder sich drehen. Das gefällt den Kindern ganz besonders. Und da muss dann wirklich auch alles stimmen. Und ich laufe auch wirklich dreimal alles ab vor jedem Stück, so sicher ich es auch kann, so sicher es alle können. Aber ich laufe alles dreimal ab und kontrolliere es dreimal, bevor irgendein Stück auch anfängt.
Sind alle eure Stücke kinderfreundlich?
Nein, nein. Also die kinderfreundlichen Stücke, die laufen bei uns meistens über den Tag. Da geben wir dann 2 bis 3 Vorstellungen, unsere Familienstücke und alles. Aber wir bieten auch natürlich Romanzen, Abenteuer, auch traurige Geschichten, wahre Geschichten. Und diese, um auch die Atmosphäre ein bisschen zu gewährleisten, machen wir gerne abends. Wir haben große Öllampen, wir haben große Laternen, wir haben alles, um die Atmosphäre dafür zu starten. Und es wird auch gerne gesehen. Gerade so in Sommermonaten, wenn wir das Außenzelt nicht brauchen, ist es wirklich wunderschön, wenn wir dann ein Stück aufsetzen können, wenn wir dann mit dem Sternenhimmel arbeiten können. Das ist sowas Unvergessliches und sowas Tolles. Und das machen wir jedes Jahr hier in Dornheim.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, fahrt ihr also von Stadt zu Stadt, klärt da, wo ihr eure Bühne aufbauen könnt und baut sie dann halt auch jedes Mal woanders dann komplett neu auf.
Genau.
Das heißt ja, dass sich die Bühne eventuell ja auch mal verändert, weil ihr zum Beispiel mal weniger Platz habt, mal mehr Platz habt, mal die Umgebung ein bisschen andere ist. Nimmt das Einfluss auf das Stück?
Nicht immer. Also wenn wir zum Beispiel solche Kindergeschichten und kleine Kinderschauspiele geben. Ich musste bereits auch einmal ganz abschweifen. Da wurde uns der Aufbau verboten, wegen einem alljährlichen Fest, das sich so verschoben hatte wegen dem Wetter. Und wir waren aber bereits zu dieser Zeit auch dort. Und uns wurde verboten, aufzubauen, solange dieses Fest am Feiern ist. Es ging um 2 Tage. Aber es waren 2 Tage, in denen wir nicht auftreten konnten. Und ohne Auftritt verdienen wir natürlich auch leider kein Geld, das wir natürlich auch brauchen und damit natürlich unseren Lebensunterhalt verdienen. Und aus der Not heraus ist mein Vater eingefallen, dass er noch alte Puppen von uns hatte, von mir und meinem Bruder, wo er kleine Theaterstücke aufgeführt hat. Wir haben dann ganz schnell eine kleine Minibühne aufgebaut. Das waren 3 Holzbretter mit einem Loch drin, um es ganz banal zu sagen. Aber er hat es sich nicht nehmen lassen und den Kindern kleine Theaterstücke, kleine Geschichten vorgeführt mit diesen Handpumpen. Also er hat sich unter der Bühne versteckt, die Puppen dann in der Sprache, wenn er dazu gesprochen hat, bewegt und die Geschichte so nacherzählt. Und das fand ich so toll. Er hat sich das so Mühe gemacht, nur für die Kinder, wo andere dann sagen würden, was soll ich denn mit den Kindern? Ich möchte die großen Leute vorne an der Bühne haben. Sie sollen sehen, sie sollen meine Kunst haben. Solche Schausteller
hatten
wir auch.
Das sind ja auch die mit dem Geld.
Es sind die mit dem Geld. Aber die nächste Generation soll ja Gefallen daran haben und soll ja nicht von uns verscheucht werden.
Wieso denkt ihr denn schon so sehr an die nächste Generation? Einfach, weil das ein Traditionsgeschäft bei euch ist und ihr glaubt, dass das noch sehr lange läuft? Weil das ist ja, ich sag mal, man könnte ja auch kurzfristiger denken und sagen, es geht jetzt ja darum, dass ich jetzt Geld mache, weil von dem Geld, was, weiß ich nicht, deine Nachfahren mal machen werden, hast du persönlich ja nichts.
Habe ich nichts, aber der Ruf wird nie sterben, ob er gut oder schlecht ist. Und unser Urgroßvater hat bereits schon gesagt, dass Kinder die Zukunft sind und hat sowohl als auch für das große Publikum und für das kleine Publikum. Mit dem kleinen Publikum hat er bereits angefangen und wurde dadurch größer. Wir sind eine Familie mit Tradition und Familie und Tradition ist uns genauso wichtig. Und deshalb machen wir für uns jetzt das Beste und auch das für die Zukunft.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr schön. Jetzt gibt es natürlich hier in Dornheim ein festes Theater, also eine feste Bühne, die man auch buchen kann. Wieso tretet ihr nicht da auf?
Heikles Thema.
Okay.
Aber ich werde es dir gerne erzählen. Wir hatten dort schon mehrere Versuche und mehrere Ideen. Wir haben bloß mit dem dortigen Direktionsleiter des Theaters und auch mit dem Theater Fundus dort einige Probleme, weil wir gerne auch unsere eigenen Sachen hinzugefügt hätten und unsere eigenen Ideen. Ich habe dir ja bereits vorhin gesagt, wir sind kleine Freigeister, was in der Hinsicht an uns so liegt und machen gerne das, wie wir es gerne hätten und nicht andere. Natürlich außer den anderen Sachen, diesen politischen Hintergründen. Und wir sind uns seltenst einig geworden. Also mein Vater ist sehr schlecht, auf ihn zu sprechen. Mein Bruder genauso. Wir haben es einfach darauf beruhen lassen, dass wir den äußeren Platz bekommen. Wir stören sie nicht, sie stören uns nicht und jeder geht seines Weges. Im Freundlichen.
Was ist denn das Problem von diesem Menschen mit euch? Also meint er, ihr verhunzt die Stücke aus seiner Sicht oder was ist das?
Wenn du es so sagst, ja. Dann sage ich es dir offen und ehrlich heraus, wenn du es so sagst, ja, er ist sehr alt und, was heißt sehr alt? Er ist uralt. Er ist uralt und ist sehr vergriffen in seinen Sachen und sollte dieser Stein aus diesem Theaterstück nicht dort liegen, wo er bereits seit 100 Jahren liegen sollte, ist für ihn dieses Stück bereits zu Ende.
Das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiterhin so.
Ah, dieser Satz, das ist so toll.
Sehr gut, ja. Okay, ich verstehe das. Also, wenn ihr auf die ihr eigene externe Bühne geht, habt ihr einfach mehr Freiheiten.
Es ist einfach unsere Freiheit. Wir machen es so, wie wir es bereits gesagt haben, geplant haben, gemacht haben. Es ist auch unsere Bühne, wo wir frei sein können. Natürlich, uns ist einmal das Bühnenbild hinten gerissen und wir mussten improvisieren. Und keiner hat es gemerkt. Und das ist auch die schöne Seite.
Die Leute haben doch gemerkt, dass das Bühnenbild gerissen ist, oder?
Es ist das Falsche aufgetreten. Durch den Riss ist es aufgetreten und das nächste Stück kam erst. In dem Moment aus Panik hat der eine Bühnenbauer die Öllampen schnell zugemacht. Alles wurde dunkel. Und mein Bruder, der gerade auf der Bühne stand, hat nichts an sich merken lassen, drehte sich um und schrie, die Sonne ist verdeckt. Ich sehe nichts mehr. Es war, also wir waren alle wirklich am Boden zerstört, aber vor Lachen, dass er so reagiert hat und hatten in der Zeit genügend Mittel und Wege, schnell das andere Bühnenbild aufzusetzen. Also das sind so Sachen, die ich nie vergessen werde und auch wenn mich dann Gäste oder andere Schauspieler fragen, das ist mit unter anderem die schönste Sache, wo ich zurückdenke in meiner Karriere und sagen muss, da muss ich immer darüber lachen.
Ja, klingt gut. Wenn du sagst Öllampen, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr die Bühne mit so ein paar kleinen Ölfunzeln beleuchtet oder wie macht ihr das?
Nein, das nicht und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz, weil ich als Leiter der Bühnenbildner, ein bisschen darf ich mich schon damit brüsten, also wir arbeiten sehr viel mit Linsen und mit Spiegeln. Alleine wenn wir dann zum Beispiel einen bestimmten Punkt anstrahlen müssen, wo jetzt der Held oder auch der Bösewicht steht und gerade im Mittelpunkt ist, machen wir viel. Die Öllampen zum Beispiel stehen in einem Kupferkessel. Das kann man sich vorstellen wie ein Kochtopf. Ja? Oben mit einem Deckel und vorne ist aber ein großes Loch rausgeschnitten. Und dieser Kochtopf hängt auf einem Gerüst, das wir bewegen können. Und so können wir es mit Linsen, beziehungsweise ja, weniger mit Linsen, das machen wir dann für bestimmte Sachen, eher dann mit Spiegeln können wir das so ausrichten, dass dieses Licht genau auf diesen einen Punkt trifft. Es ist noch nicht ausgereift. Also auch in jeder Stadt, wo ich bin, frage ich dann auch in den Gilden nach, ob jemand das verbessern könnte, ob man noch Ideen finden. So komme ich dann auch zu meinen neuen Schaustellen, Bühnenschaustellen baue. Gerade dann auch, wir haben zum Beispiel einen Maler bei uns, der unsere Bühnenbilder jederzeit wieder restauriert oder neu macht für neue Stücke. Der hat sich auch in das Vagabundenleben eingefügt und fühlt sich sehr wohl dabei. Oder auch neue Werkzeuge. Genauso, wenn wir dann hier in Dornheim sind, frage ich dann gerne nach neuen magischen Techniken aus, beziehungsweise nach Artefakt-Funktionen. Dadurch haben wir dann auch, was du auch bestimmt schon weißt, unsere farbigen Lichter, aber darauf komme ich noch später dazu, weil jetzt sind wir schon wieder vom Thema abgeglichen.
Das stimmt, wir wollten ja eigentlich jetzt noch so langsam mal über die Stücke reden, die ihr momentan so aufführt und zwar sind das ja ich glaube so zwei Stücke, über die momentan auch relativ viel geredet wird, die relativ wichtig sind momentan. Wie wär's, ich weiß nicht, über welches wollen wir als erstes reden?
Also ich habe dir zwei Stücke mitgebracht, die wir gerade aktuell haben. Eines ist unser Dauerbrenner, gerade auch für unsere Kleingäste. Der glückliche Müllersjunge ist bestimmt ja auch eine Geschichte. Meine Großmutter, mein Großvater haben sie mir bereits schon erzählt, als ich ganz klein war. Und ich kann mich heute noch dran erinnern, wenn er vor mir war, mein Junge, ich erzähle dir jetzt die erste Geschichte, die du hören wirst. Und ich weiß nicht, kennst du die Geschichte?
Ja klar, das ist ja auch hier ein sehr bekanntes Märchen eigentlich. Also genau. Wenn ich mal ganz kurz ich kann ja mal kurz zusammenfassen, wie ich die Geschichte kenne. Das wird sich ja vielleicht auch ein bisschen, das wird vielleicht auch variieren, je nachdem, wer die erzählt, so oder wo man so ist. Aber soweit ich das weiß, geht es da ja eigentlich um einen kleinen Müllersjungen, der sehr, sehr hart arbeitet, aber trotzdem immer fröhlich ist und dann auf verschiedene unglückliche Menschen trifft, die dann an seinem Beispiel merken, dass wenn man fleißig arbeitet, man trotzdem fröhlich sein kann.
Richtig. Also im Großen und Ganzen hast du es genau getroffen. Es geht einfach um die schönen Dinge im Leben, dass man sich nicht immer mit seinem Hass, mit seinem Neid und sowas auseinandersetzen muss und ständig damit, sondern mit sich selber auch anfangen soll, zufrieden zu sein. Das sehen wir jetzt so. Wir sind Erwachsene, wir sehen den tiefsinnigeren Grund, aber gerade ist es auch eine schöne Nachricht für Kinder und eine schöne Geschichte, sich nicht immer zu ärgern, sich auch mal zu freuen, wenn man weniger hat, aber über das, was man hat. Mhm. Und das macht zum Beispiel auch mein Bruder. Der spielt den kleinen Müllersjungen. Das hat er schon von Anfang an und gibt auch die Rolle nicht weiter. Er hat gesagt, er macht es, bis er zu alt dafür ist. Zum Glück.
Wie alt ist der denn jetzt? Also, der wird ja
mein Bruder ist 2 Sommer jünger wie ich.
Ja gut, ich glaube, den
aber Jungen nimmt keiner mehr ab. Er hat einen sehr, sehr filigranen Körper. Also ich muss sagen, er hat seine Rolle gefunden. Okay. Mir würde es man dank des Bades schon gar nicht mehr abkaufen.
Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? Habt ihr da was im Kommen?
Also tatsächlich weiß ich nicht, wie viele Kinder mein Bruder irgendwo hat. Nein, Spaß beiseite. Also bei mir ist es so, ich habe nicht aktiv gesucht. Weil sollte sich mal wirklich eine Dame in mich verlieben und sagen, ich folge dir überall hin, sage ich ihr auch, wohin es geht und Kinder sowieso, wäre für mich nie eine Frage. Bei meinem Bruder, er ist schon länger in einer Beziehung mit einer unserer Schaustellerinnen und ich denke mal, dass sich der Schöpfer noch erbarmen wird und ihn, und ihn segnen wird.
Ja, dann zurück zum Thema.
Nein, bitte. Also ich fühle mich wohl, keine Sorge.
Erzähl mir mal ein bisschen, wie ihr dieses Stück so angeht.
Der kleine Müllersjunge?
Ja.
Wunderbar. Also im Grunde genommen führen wir dieses Stück traditionell immer gleich vor. Also das ist wirklich unabhängig, wo wir sind, in welchem Land, in welchem Ort. Das ist sehr egal. Es wird immer wieder gerne gehört, also auch wo wir sind. Ich habe bisher auch noch nie gehört, nein, nicht schon wieder, sondern nein, sie freuen sich wirklich, wenn wir kommen und dieses Stück auch jedes Mal vorführen. Im Grunde genommen sieht man dann meinen Bruder als Schausteller auf der Bühne, der dann in einer zerfetzten Müllersjungenkleidung dasteht, einen schweren Sack auf dem Rücken hat. Das Bühnenhintergrund ist dann wirklich, da sieht man dann die Mühle, wo sich die Windräder drehen. Da steht dann unser Bühnenbildner hinten dran an einer Kurbel und dreht die dann langsam, dass es dann wirklich so aussieht, als würde sie malen und als würde der Wind gehen. Und die Hintergrundgeschichte dazu, also direkte Sprechrollen haben wir nicht in dieser Geschichte, sondern sie wird erzählt und dargestellt. Das macht dann entweder mein Vater oder ich.
Das heißt, die Schauspieler selber sagen gar nichts, sondern das kommt alles aus dem Hintergrund?
Richtig. Also das ist das einzigste Stück, wo unsere Schausteller keine Sprechrollen haben, sondern wo im Hintergrund die Geschichte erzählt wird und dargestellt.
Ja, da kommt ja wahrscheinlich dieses Märchenonkel wieder auf, ne?
Und genau das wollen wir auch wirklich haben. Also es ist, wenn sie es dann vorstellen und dann selber sagen, klar, ihre Figur erlebt auf einmal, aber ist es nicht schön? So war unser Gedanke auf jeden Fall, wenn man die Geschichte so hört, wie man sie erzählt bekommen hat, als allererstes als kleiner Junge oder als kleines Mädchen, aber sich dann nur die Figuren bewegen und dann trotzdem die Geschichte erzählt wird. Also es hat ein bisschen Nostalgie mit sich und wir möchten einfach diesen Zauber beibehalten.
Ja, es klingt auf jeden Fall schön.
Du hast das Stück noch nicht gesehen?
Gesehen nicht, nein. Ich kenne halt, wie gesagt, das Märchen, aber das Stück selber, jetzt gerade von euch auch die Interpretation, kenne ich dann nicht. Was ich mich frage ist, wenn man nur das Märchen kennt, dann stellt man sich die Figur natürlich relativ frei vor und ich schätze mal, jeder stellt die sich ja auch bestimmt anders vor. Wie habt ihr die einzelnen Figuren interpretiert? Also gerade die unglücklichen Menschen, da gibt es ja einige in der Geschichte.
Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel den Händler nimmt, der schiebt dann einen kleinen Schubkarren vor sich her, wo dann einige Requisiten drauf sind, ein Mehlsack, mehrere Töpfe, einige Sachen, einige Säckchen, dass die Kinder sich das auch wirklich dann so vorstellen, weil in dem Moment, wo wir dann ansagen und wie jeden Tag kam der Händler. In dem Moment läuft er dann auch vor, es klappert dann auch im Wagen, die hören dann die Geräusche, wenn er dann auf die Bühne kommt, und so möchten wir das übergeben. Also Streitigkeiten oder Kritik an die Figuren selber haben wir noch keine bekommen.
Was für Figuren gab es noch? Ich glaube, da war auch noch eine Frau dabei, oder?
Richtig, dann war es die neidische Tochter. Es wird viel interpretiert. Einmal war es die Gildenmeisterins Tochter, dann war es von dem Händler, dann war es wieder vom Bürgermeister. Es ist egal. Für uns ist es einfach nur die neidische Tochter, die dann neidisch auf andere Personen sind. Die hat eine viel hübschere Kette, die hat ein viel hübscheres Kleid. Wieso hat er ein so tolles Pferd? Und das haben wir einfach im Allgemeinen gelassen. Dann gibt es noch den griesgrämigen Bauern dementsprechend, und der ist dann auch, hat dann seinen Strohhut drauf, der kommt dann mit der Harke auf die Bühne, und immer wieder kommt dann die gleiche Nachricht von diesem Jungen: Ich brauche nicht mehr, ich bin glücklich. Und das ist dann auch dieser Moment, wo wir dann auch wirklich Zeit geben, dass das Publikum, dass das etwas einwirkt und sagt, okay, so jetzt, dass wirklich Zeit bekommen, darüber nachzudenken, was sie gerade gehört und gesehen haben.
Ja, ich weiß nicht, gibt es sonst noch groß was zum Stück zu erzählen? Sonst können wir ja gerne mal so ein bisschen in die Interpretation einsteigen, weil ich habe da auch so ein paar, ich sag mal auch Probleme mit dem Stück, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
Bitte.
Ja, man kann das natürlich so interpretieren, dass es darum geht, dass man nicht reich sein muss, um glücklich zu sein, was ja auch stimmt, klar, ne? Geld alleine macht nicht glücklich. Aber da geht es ja schon irgendwie auch darum, so man muss fleißig arbeiten und darf eigentlich nicht meckern und soll trotzdem glücklich sein, auch wenn es einem eigentlich scheiße geht. Ist das nicht so ein bisschen die Ideologie, die da verbreitet wird?
Das ist jetzt wieder die Ansichtssache, die du vertrittst. Und das ist ja das Schöne am Theater. Jeder bildet sich seine eigene Meinung. Es ist zum Beispiel ich habe es als Kind so kennengelernt, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Mein Großvater hat mir diese Geschichte ja erzählt. Und dann war meine Frage an ihn: Aber Großvater, er hat ja nie was anderes gemacht. Daraufhin hat er mir gesagt: Richtig, mein Junge, aber warum war er in deinen Augen glücklich? Naja, er hat gesagt, er ist gesund, er hat einen Platz zum Schlafen und ihm hat es gereicht. Es hat ihm gereicht, das war das. Er war mit dem zufrieden, was er hatte, und was er noch dazu bekam, sah er einfach noch als viel größeres Glück an. Wobei man auch gesehen hat, dass man durch tüchtige Arbeit natürlich sich auch was erarbeiten kann. Weil viele dann sagen, ja, er könnte noch mehr machen, hin und her. Ja, aber ist er dann wieder darin glücklich? Und auch wenn das nur eine kleine Geschichte ist für unsere Kinder und nur eine kleine Interpretation für Erwachsene, hat diese kleine Geschichte doch so viele Antworten und so viele Fragen. Und das ist wiederum auch der Punkt gewesen, wo ich mich dann auch wirklich fürs Theater entschieden habe. Also wirklich bewusst, nicht nur, weil es mein Alltag war, so wie dieser kleine Junge gegangen ist und gesagt hat, hey, das ist meine Arbeit, ich mache sie, sie ist hart, aber sie macht mich glücklich, weil ich dadurch alles habe. Und im Grunde genommen kann ich das auch mit mir interpretieren. Ich habe jeden Tag oft die gleiche Arbeit, sie ist auch oft schwer, sie ist nicht immer leicht, aber mich macht sie glücklich, weil es das ist, was mir Spaß macht. So ist meine Interpretation und mein Vergleich zu diesem Theaterstück, dass man dann sagen kann, ich sehe das so.
Kommt diese Interpretation dann auch im Stück quasi nochmal verstärkt rüber, oder lasst ihr das dann gar nicht einfließen, wie ihr das Stück so seht, sondern versucht das neutraler darzustellen?
So ähnlich lassen wir das dann als Moral der Geschichte am Ende offener da. Also wir sagen dann, tue das, was dich glücklich macht, um glücklich zu sein. Wie die ganze Sache dann interpretiert wird. Bei mir ist es ganz einfach. Ich tue das, was ich von vornherein mache und mich bereits glücklich macht. Ich arbeite bei meiner Familie als Schausteller. Das macht mich glücklich. Ob ich jetzt damit Riesengeld mache oder auch nicht, es ist die Arbeit, die mich glücklich macht. Und bei dir?
Ja, es ist ja schon ein Entwicklungsprozess, würde ich sagen. Also ich versuche momentan das mit diesen Ohrwürmern zu machen, und momentan macht mich das glücklich. Das Problem ist nur, momentan macht es mich noch nicht ganz satt. Da muss ich nochmal gucken, dass ich das etwas gedreht kriege.
Auch bei uns war es auch so. Nicht immer war alles erfolgreich, nicht immer waren die Bühnen gefüllt. Aber mach weiter und es wird sich lohnen. Bei uns hat es sich, wie du siehst, auch wir haben sehr hart und arbeiten heute noch sehr hart dafür. Aber wir sind glücklich mit dem, was wir tun.
Wie ist das denn so? Gibt es immer noch viele Durststrecken, wo man sagt, da kommt jetzt mal irgendwie, ja, das wäre jetzt ein schwaches Jahr? Oder kann man sagen, dass da ihr schon so lange dabei seid, dass ihr zumindest so ein gewisses Level eigentlich jedes Jahr erreichen könnt?
Nein, das kann ich nicht sagen. Nein, das kann ich nicht sagen. Es gibt, es ist wirklich von Ortschaft und Land anders. Sind die Ernten gut ausgefallen, haben die Bauersleute dann auch mal den Kreuzer mehr in der Tasche und gönnen sich es. Es ist für sie Luxus, uns anzuschauen, auch wenn wir nicht teuer sind. Aber sie überlegen sich zum Beispiel dreimal, ob sie das machen, ob sie es machen möchten, ob sie es sich anschauen können. Von wollen ist oft nicht die Frage, aber das ist immer die Sache von können. Wie vor 3 Sommern, da hatten wir ja diese große Hitzewelle mit sehr, sehr wenig Regen. Wir haben am Land kaum Stücke aufgeführt, weil wir nicht einmal Publikum hatten. Und wiederum dafür dann das Jahr darauf war, wir konnten uns nicht retten. Wir haben in manchen Städten sogar die Erlaubnis verlängert, weil wir gar nicht nachkamen. Nicht alle haben uns gesehen. Sie standen vor dem Eingang, vor der Bühne. Sie wollten uns noch einmal sehen. War so gut besucht. Also nein, das können wir nicht immer sagen. Mein Vater ist darauf sehr bedacht, immer genügend Erspartes zu haben, dass die Tiere alles bekommen, was sie brauchen und dass auch wirklich alle, die bei uns arbeiten, ob Schausteller oder auch die Bühnenbildner, alle ihren Sold und Lohn bekommen und damit leben können.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sinnvollen Konzept. Bei den Stücken für die Kinder, macht ihr euch da noch irgendwie Gedanken darüber, wie das mit der Moral aussieht? Also dass das irgendwie für die Kinder gezielt sehr moralisch angelegt ist? Oder ist das eigentlich so, ihr sucht einfach Stücke, die ihr schön findet und bei der Moral guckt ihr dann im Nachhinein mal?
Also es ist eher doch so, dass wir die Moral im Nachhinein fokussieren. Aber doch am Anfang ist es, wir suchen schöne Geschichten. Es können mal neue Geschichten und neue Märchen sein. Wie gesagt, dieser Klassiker ist bereits seit Jahren bei uns auf der Bühne. Der wird auch kaum verändert, so auch dargestellt. Und die Moral wollen wir nicht so in den Vordergrund stellen, weil wie gesagt, die Moral ist jedem seine eigene Einsicht, wie er sie interpretiert. Und uns darauf festzulegen, weil wir sind weder politisch veranlagt, wir sind noch irgendwie orientiert. Wir machen unser Handwerk, wir machen ihn in unseren Augen sehr, sehr gut und möchten ihn auch weiterhin so machen. Wir möchten unterhalten.
Na gut, dann würde ich jetzt ganz gerne zum zweiten Stück kommen, wenn das okay ist. Worum geht's denn da genau?
Mein Freund Richard, das wird dir gefallen.
Okay.
Das ist ein neues Stück, das wir geschrieben haben und ich glaube, dieses Stück ist eins dieser Stücke, wo du wirklich politisch etwas Anfragendes. Nicht sehr aggressiv, aber in diesem Stück ist der Protagonist eine Frau.
Ja, das kommt jetzt ganz drauf an, in welchem Land man ist. Ne? Manchen ist das sehr mutig,
richtig.
In anderen ist das...
Also, hier in Dornheim wird es sehr, sehr gerne gesehen. Also die Leute kommen sehr interessiert und möchten wissen, um was geht's denn, was für ein tolles Stück und was macht eine Frau als Hauptrolle dort. Also positiv, wirklich sehr, sehr positiv. Und wir haben ja schon bereits Kundgebungen gemacht und auch Herolde ausgeschickt, dass wir neue Theaterstücke haben. Und das Stück an sich heißt selber, das Schild der Wahrheit. Im Großen und Ganzen geht es um eine Frau, die dieses Artefakt sucht, um ihre wahre Liebe zu finden. Also es ist eine abenteuerliche Romanze, kann man schon sagen. Also sie sucht ihre wahre Liebe und hat noch nicht den Mann gefunden, den sie unbedingt für sich haben will, findet ihn aber dann, doch er verschwindet. Und sie macht sich auf die Suche nach ihm und hat von diesem Artefakt gehört, das ihr bereits schon als Kindertagen erzählt worden ist, und sucht dieses Artefakt, damit sie die Wahrheit herausfindet, wo ihr Geliebter ist.
Sie sucht ihn, heißt?
Ich möchte nicht ganz tief in die Geschichte eingehen. Es ist noch Premiere. Also Dornheim wird hier die Premiere sein, aber was ich dir verraten kann, tue ich auch. Also die Protagonistin, ist ein junges, schönes Mädchen. Sie sucht, wie die Frauen und die Mädchen heutzutage sind, die eine wahre Liebe, der Mann, der für sie da ist und alles für sie tut. Und das Schicksal meint es gut mit ihr und dieser Mann findet sich. Es ist ihr Traum, den sie sich vorgestellt hat. Es ist die Schönheit, in die sie sich verliebt hat. Es ist dieses Wesen, was bei ihr die Haut kribbeln lässt. Apropos, es ist ein Stück, das wir erst abends aufführen. Und sie verliebt sich umgehend in diesen Mann. Es ist ihr Traummann, den sie sich so gewünscht hat. Doch eines Tages verschwindet er. Er ist auf einmal verschwunden. Und keiner weiß, was mit ihm passiert ist und wohin er ist. Und da sie ja wirklich vor diesem Problem steht und nicht weiß, was sie tun kann, um ihn wiederzufinden, weil sie wahrscheinlich angelogen wird oder nicht genau weiß, wo es los ist, erinnert sie sich an die Geschichte, die ihre Großmutter oder Großvater, das lasse ich jetzt noch offen, ihr erzählt hat über einen Schild, den es gibt, der die Leute dazu bringt, die Wahrheit zu sagen. Mhm. Und sie erhofft sich durch dieses Artefakt, das sie dann auch noch sucht in dem Abenteuer, ihre Liebe wiederzufinden.
Okay, ich schätze mal, das Ende wirst du jetzt offen lassen?
Das Ende werde ich dir nicht verraten, aber ich kann dir sagen, wann wir auftreten und du kannst es dir anschauen.
Da bin ich dabei. Aber wie ist das von den Schauspielern her? Ich weiß gar nicht, wie viele Frauen habt ihr überhaupt in der Truppe?
Also gar nicht mal so wenig. Es ist meistens wirklich so, dass dann oft haben wir Paare bei uns, ob das jetzt der Bühnenbildner ist oder der Schausteller. Diese wechseln meist jährlich oder alle paar Jahre, weil viele verlieben sich, viele möchten dann eine Familie gründen und bleiben dann in jeweiligen Städten wie hier in Dornheim oder sonst irgendwo und werden sesshaft. Aber wir haben es größtenteils, haben wir Männer bei uns für die schweren Bühnenarbeiten, die wir dann haben, wie zum Beispiel die Vorhänge, den Bühnenvorhang, die verschiedenen Requisiten zum Rumtragen. Es ist doch in der Hinsicht ein schwerer Job. Es ist in der Hinsicht doch schwere Arbeit, wo man dann verrichten muss und dann auch die Körperkraft dafür braucht. Aber für alles andere, wir haben Schneiderinnen, wir haben Näherinnen, wir haben auch nur Schaustellerinnen. Also aber größtenteils Männer, aber mit Frauen haben wir auch wirklich genügend zu dienen.
Okay. Nee, was ich halt eher so meine ist, hattet ihr da auch jetzt bei den Schauspielerinnen, ich sag mal jetzt eine große Auswahl, wenn ihr jetzt dafür diese Rolle besetzt oder ist das nachher, also sieht man auf der Bühne eigentlich bei jedem Stück dann die generische Frauenrolle, die es ja dann doch meistens ist bei den meisten Theaterstücken, dann auch immer von der gleichen Person gespielt?
Tatsächlich ist es bei uns so, dass wir immer die erste und die zweite Rolle verteilen, einfach aus Sicherheitsgründen auch. Wir haben gewisse Pausen, die wir dann machen müssen. Es ist auch immer anstrengend, auch für den Schausteller selber, sollte vielleicht dann auch eine Gesangsnummer dabei haben. Erkrankt dieser, kann es auch natürlich passieren. Und so haben wir immer zwei Schausteller oder Schaustellerinnen bereits im Wechsel. Wir haben im Petto auch, wenn es sein muss, eine dritte, was dann wirklich nur im Notfall passiert und das auch zum Glück nur selten passiert ist.
Mit erster und zweiter Rolle meinst du Erstbesetzung, Zweitbesetzung?
Richtig, genau. Ich spreche nur nicht gerne über Erstbesetzung und Zweitbesetzung. Das klingt dann immer zu hierarchisch. Also ich versuche es zu vermeiden und sage dann einfach die Hauptrolle im ersten Bezug und zweiten Bezug. Es gibt weniger Streitigkeiten. Trotz dessen, wie es auch ist, mit mehreren Frauen entsteht auch mehr Streitigkeit. Aber das ist ein offenes Blatt Papier, das jeder lesen kann und auch jeder kennt.
Das würde ich jetzt vielleicht dann doch eher ins Klischee hinstellen wollen, aber okay. Wie legt ihr fest, wer als wer die Rolle hauptsächlich spielt und wer dann doch, ich sage jetzt mal das Wort, die Zweitbesetzung ist?
Darfst du gerne so sagen, es ist überhaupt gar kein Problem. Wir machen es im Grunde genommen ganz einfach, wenn wir diese Stücke geschrieben oder bekommen haben, je nachdem, ob es dann wirklich eine Geschichte mit Hintergrund ist, die dann auch wirklich mit Begebenheiten sind, oder jetzt diese rein fiktive, die jetzt aus unseren eigenen Federn kommt. Wir lassen die Stücke, wir machen einige Probesätze und einige Probeauftritte und suchen einfach die geeigneten Personen dafür raus. Also es gibt jetzt nicht die Schauspielerin bei uns auf der Bühne, wo du sagst, sie kann alles spielen, sie macht alles, sondern wir müssen wirklich schauen, wer kann diese Person am besten interpretieren. Wir lassen dann alle antreten, die dann antreten möchten. Wir zwingen keinen bei uns, wenn dann jemand sagt, oh nee, das ist jetzt nichts für mich oder sonst irgendwas. Natürlich haben wir auch ein Problem, wenn jetzt eine Schauspielerin zum Beispiel einen gewissen Akzent hat, den sie schlecht ablegen kann, nehmen wir sie nicht. Wir nehmen ja, uns ist es egal, wo du herkommst oder was du bist. Wenn du einmal zu uns gehörst, gehörst du zu uns. Aber wir schauen dann wirklich konzentriert auf das Stück, dass das wirklich bündig und geschmeidig ist.
Ja, aber woran macht ihr dann jetzt bei verschiedenen, Anwärtern oder so fest, der kriegt die Rolle oder der jetzt nicht? Also ist das, wenn du auch gerade selber sagst, du magst diese Hierarchisierung nicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt gar nicht darum geht, dass eine schlechter oder besser, sondern halt einfach, da die eine Interpretation gefällt, vielleicht auch einfach nur mehr.
Richtig, es ist dann wirklich auch so. Wir hatten dann zum Beispiel jetzt auch, also der Fall war dann so, wir hatten dann vier Schaustellerinnen, die sich für das Stück interessiert haben, die haben wir auch vorsprechen lassen und haben daraus die zwei Besten dann genommen. Da ist aber auch, kurz besser gesagt, es ist gut zu wissen, dass sie bei uns dann nicht enttäuscht sind, sondern sie verstehen unsere Denkweise, also unsere Schauspieler. Es gibt viele, die natürlich sagen, ah, schade, ich hätte das jetzt so gerne gemacht. Wir versuchen sie aber dann anders zu integrieren und in das Stück mit einlaufen zu lassen. Also wir suchen wirklich die Besten raus, die dazu passen, das sind wir dann aber auch ehrlich, aber haben das Glück, dass dann unsere Schausteller sich dann nicht untereinander bekriegen oder dann sagen, wow, das mache ich nicht mit, ich gehe hier weg, ich werde nicht angesehen. Hatten wir auch schon die Fälle? Also es wäre gelogen, wenn ich sage, bei uns ist alles harmonisch. Hatten wir dann schon auch, aber meistens haben wir uns dann auch friedlich dann getrennt und gesagt, es tut uns leid, du findest nicht deine Berufung hier bei uns, wir gehen diesen Weg, es tut uns leid, aber wenn du uns verlassen möchtest, sind wir dir nicht böse.
Gut, dann, ich würde gerne doch nochmal aufs Stück zurückkommen, da waren wir eigentlich
gerade. Gerne. Sei mir nicht böse, ich bin sehr ausschweifend, aber das liegt in der Familie.
Ich hab ja auch nachgefragt.
Kein Problem.
Und bei so, ich sag mal, ja, professionellen Geschichtenerzählern, was man als Schausteller dann ja auch irgendwie ist, kann man das ja auch nicht anders erwarten. Solche Leute will ich in der Ohrwurm-Sendung haben. Aber.
Danke, das nehme ich als Kompliment.
Um aufs Stück jetzt zurückzukommen.
Gerne.
Du meintest ja, das wäre jetzt ein großes Politikum. Also ich weiß jetzt nicht, ich weiß, in manchen Ländern ist das sicherlich anders. In Dornheim sehe ich jetzt irgendwie eine Frau als Hauptrolle, gerade dann jetzt auch wieder in einer Romanze, auch wenn es eine Abenteuerromanze ist, ist jetzt auch nicht so ganz modernes, oder? Also das ist jetzt auch nicht schlecht so, aber ist jetzt auch nicht so extrem Besonderes, oder?
Ist es nicht Besonderes? Nein, aber sie spielt ja auch im abenteuerlichen Sinne die Hauptrolle. Sie wirft sich ins Abenteuer, um das Artefakt zu suchen, diesen Schild. Sie wirft sich auch in Gefahren und versucht sich weitgehend selber daraus herauszuziehen, wo man dann aber auch klassisch einen Mann sieht. Ja? Er wirft sich ins Abenteuer, er besiegt die Räuber und das macht halt diesmal wirklich nicht der Mann. Oder wo der Mann die rettende Person ist, wie zum Beispiel, wenn dann das Burgfräulein an der Wand steht und von Räubern umzingelt ist und schreit, Hilfe, Hilfe. Und auf einmal kommt der Ritter in strahlender Rüstung und sagt, Milady, ich werde euch nun retten. Nein, das machen wir nicht. Und er hat gesagt, das ist zu klischeehaft. Wir wollen es anders haben. Wir wollen es spannend haben. Und darauf sind wir dann in die Idee gekommen zu sagen, unsere Protagonistin, unsere Hauptrolle in dieser Geschichte wird eine Frau und bleibt eine Frau, die sich selbst zu helfen weiß und sich aus den Gefahren vielleicht, meistens oder auch nicht, ich will noch nicht so viel verraten, aus der Sache selber rauszieht.
Ja, es klingt jetzt aber dann so, dass, ja, ich sag mal, dass ihr das Klischee vielleicht einfach umdreht einmal. Also im Grunde die Frau spielt halt einfach einmal die Männerrolle und der Mann ist dann so ein bisschen das, dass der Punkt des Interesses, wofür sie dann kämpft, dass er also so ein bisschen diese Jungfrau in Nöten ist dann quasi, diese Rolle wird dann von diesem Mann übernommen. Ist das so ein simples Umdrehen?
Im Grunde genommen, wie du sagst, ist es ein simples Umdrehen, ja. Und da wären wir bereits schon bei dem Politikum. Also hier in Dornheim darf ich nicht sagen, wir sind hier sehr gern willkommen, auch mit den meisten Themen. Das ist überhaupt kein Thema, dass die uns im Gildenhaus nicht immer ernst nehmen, weil wir sagen, wir sind auch ein Handwerksberuf. Also natürlich der Schmiedemeister und die sonstigen anderen sagen, ihr und euer Handwerk. Nein, das ist jetzt mal außen vor gelassen, aber dieses Politikum ist es genau das, wir vertauschen die Rollen. Und das wird nicht überall gerne gesehen. Also für viele ist es ein rotes Tuch, wo sie sagen, ha, man kann doch den Mann nicht in die Rolle der Jungfrau setzen. Was ist das denn für ein Mann? Der kann nicht selbst für sich einstehen. Und was soll die Frau denn machen? So kann man das auch sehen. Wir hatten auch bereits bei Anfragen in anderen Gildenhäusern, hatten wir auch einen sehr, sehr alten Gildenmeister, der die Sache fast komplett abgelehnt hat. Gott sei Dank hat er nicht das einzige Mitspracherecht. Also du kannst dir vorstellen, das war wirklich so ein sehr alter, ich sag's jetzt wie es ist, Tatterkreis, der sehr verbissen auf seine Traditionen und Sichtweisen war. Und er saß wirklich so vor mir, du kannst dir das vorstellen, ein etwas kleiner, gebeugter, älterer Mann, wo ich dann auf diese alte Ansehensweise von dieser Geschlechterrolle jetzt sehe. Manche sagen dann so, der Mann sollte die starke Person sein. Haben wir hier in dem Stück nie gesagt, dass das nicht ist. Aber es wird von vornherein drauf eingegangen. Und nicht als Reiz, sondern mehr als Interesse haben wir diesen Rollentausch, ich würde es nicht Rollentausch nennen, wie du es gesagt hast, im eigentlichen Sinne, vereinfacht, ja, es ist so, sondern wir wollen auch zeigen, dass es an dem Menschen persönlich liegt, wie er sich verhält. Ob er jetzt dann sagt, nein, ich möchte die zurückhaltende Person sein, wo dann lieber die anderen für sich arbeiten lässt und machen lässt, oder ich nehme es einfach selbst in die Hand, egal was ich bin oder wer ich bin.
Du meintest jetzt gerade, dass der Mann dann schon schnell als schwach gesehen wird, einfach nur, weil er eine klassische Frauenrolle dann, oder ja, also zumindest im Klischee, die Frauenrolle da einnimmt, oder wieso?
Es ist nicht die Frauenrolle, sondern die Opferrolle, die in vielen nicht passt. Es ist einfach, dass der Mann nicht die starke, glänzende Figur ist, die alles aus den Rahmen reißt, um diese Person zu retten, also dieses Burgfräulein oder die Prinzessin in dieser Opferrolle, sondern er ist in dieser Opferrolle. Sondern er will oder er muss gerettet werden, weil er es nicht alleine schafft oder es gar nicht weiß oder macht und ist in dieser Opferrolle. Und das ist vielen, wo schmunzelnd vor einem stehen oder ganz sagen so, es gar nicht sehen möchten.
Ich frage mich halt nur gerade, ob das nicht sinnvoller wäre. Also, ich meine, klar, ist natürlich ein spannender Ansatz, auch das mit diesem, ja, leichten Umdrehen so, aber ich finde, ihr habt ja schon, oder es wirkt zumindest, ich habe das Stück ja noch nicht gesehen, ne? Vielleicht, wenn ich sehe, sehe ich es nochmal mit anderen Augen dann, aber es wirkt für mich halt jetzt sehr so, als hättet ihr einfach die altbewährte Struktur genommen, sie einmal umgedreht, wenn auch nochmal vielleicht dann dementsprechend etwas angepasst, aber wäre es nicht, ich sag mal, ja, dann doch moderner und auch aus ideologischer Sicht vielleicht auch irgendwie mal ein bisschen wichtiger, dass man sagt, wir gehen mal den Schritt weiter und packen jetzt nicht einfach eine Frau in eine Männerrolle und einen Mann in eine Frauenrolle, sondern wir machen jetzt einfach mal wieder ein Stück mit einer Frau als Hauptfigur, wo man jetzt nicht die ganzen Klischees bedient, aber die halt trotzdem als eigenständige Figur läuft, wo man aber jetzt, wie gesagt, wieder sagen könnte, sie nimmt jetzt wieder eine ganz klassische Frauenrolle ein und eine ganz klassische Männerrolle, sondern wo wirklich das Individuum ein bisschen mehr betont wird.
So ist das Stück nicht, nein. Also wir stellen jetzt da keinen Mannsweib hin, das Burschikos sagt, und dann mit einer tiefen Männerstimme dann spricht und sagt, Schatz, ich werde dich retten, halte ein, mein Mann. So darfst du dir das nicht vorstellen. Also wir haben wirklich nicht einfach die Würfel genommen, geschmissen und gesagt, ja okay, jetzt ist es einfach andersrum. Es ist eine selbstständige Person. Wir gehen jetzt nicht mal von einer Frau aus, es ist eine selbstständige Person, die ihren eigenen Weg bereitet und ihre Ziele einfach verfolgt. Das Ganze halt nur als Frau, was für mich ja kein Problem ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
Mhm. Wie wäre das im Stück, wenn man die Figur einfach austauschen würde? Also durch, weiß ich nicht, ne? Meinetwegen auch ja, jemanden, den man vielleicht auch gar nicht zuordnen könnte bei Mann und Frau. Würde es trotzdem noch aufgehen?
In welchem Sinne meinst du das? Also wenn ich jetzt die durch Frau durch einen Mann ersetze?
Ja, oder vielleicht auch, ist gar nicht klar wird im Stück, ist das jetzt eigentlich ein Mann oder eine Frau, die Hauptperson?
Hatten wir uns auch schon überlegt. Die Überlegung war es uns wert, aber wir sind da noch sehr auf Gegenspruch gelandet. Also für uns wäre es so ziemlich egal, das Geschlecht wirklich offen zu lassen, sondern nur von dieser Person zu reden, damit man auch eine Eigenperspektive darin sieht. Wir hatten da schon Probleme bei manchen Gildenhäusern, weil sie dann doch spezifisch haben wollten, ja, was ist es jetzt? Ist es das? Ist es dies? Ist es jenes? Und einfach damit sie diese Stückzusammenfassung dann haben und das genehmigen können, haben wir uns darauf geeinigt und gesagt, okay, es gibt eine Protagonistin. Es ist eigentlich politisch gesehen, haben wir uns für ein Geschlecht entschieden, richtig.
Okay, sonst hätte man es offen lassen können, dann, also ich sehe halt den Vorteil, dann kann sich da ja einfach, wenn man es offen lässt, jeder damit identifizieren, egal, ob, als was man sich jetzt selber da auch betrachtet in dem Bereich. Aber ihr meint, das ist politisch einfach in den meisten Ländern noch nicht drin.
Richtig. Also deine Ansichtsweise ist die ähnliche wie bei uns. Interpretation, eigene Denkweisen, so würden wir es begrüßen? Also ich rede jetzt von uns, von meiner Bühnenfamilie und unseren Schaustellern. Das darfst du nicht falsch verstehen. Also ich habe nicht mehrere Persönlichkeiten in mir, sondern ich rede immer von der Familie. Und es ist, wie gesagt, wir möchten unsere Stücke ja frei darstellen. Wir hätten es gerne so, wie du es jetzt auch siehst. Aber es ist politisch einfach, naja, leichter. Doch, es ist leichter. Man muss es schon sagen, wie es ist. Leichter, wenn man die Rolle dann so verteilt und sich dann in jeder Stadt oder Dorf dann streiten muss. Ja, was ist es eigentlich?
Wie würdest du das sehen mit solchen, ja, ich sag mal, etwas moderneren Stücken und moderneren Interpretationen? Ist das leichter geworden über die Zeit, so etwas aufzuführen? Also gibt es da weniger Widerspruch in den letzten Jahren als vielleicht noch früher? Oder ist das eher ja, gleich geblieben oder vielleicht sogar manchen Ländern oder Städten schlimmer geworden?
Die Waage kann ich dir jetzt nicht gleich abwiegen. Das funktioniert nicht. Es ist, wie du sagst, kommt auf die Region und auf die Stadt drauf an. Also hier in Dornheim, wo alles ein bisschen moderner ist, treffen wir auf weniger Widerspruch. Sondern mehr Befürwortung, es sind andere Ansichtsweisen, andere Denkweisen. Wenn man dann aber dann mehr in den Norden oder auch ein bisschen mehr in den Süden geht, wo dann zum Beispiel Tradition eine etwas größere Rolle spielt, da kommt man dann doch eher auf die Gegenwehr, wenn nicht sogar schon an Traditionsbrecher. Also wir werden dann als Traditionsbrecher angesehen, wenn man diese klassischen Rollen nicht einsetzt.
Gut, dann bin ich ja mal wirklich gespannt auf dieses Stück.
Weißt du was, mein guter Richard? Du bist eingeladen zur Premiere.
Danke.
Ich lade dich ein, du schaust dir an und dafür erzählst du von unserem Stück bei deinen Ohrwürmern.
Ja, da muss ich gucken, wie ich das einbringen kann, aber das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Das finde ich gut.
Würde mich sehr freuen.
Das bekommen wir hin, auf jeden Fall. Ja, ne, für die Leute, die das hier auch jetzt hören, einfach ganz klar, glaube ich, auch jetzt schon mal eine Empfehlung. Ich glaube, jeder, der das Gespräch gehört hat, der merkt, dass diese Schaustellertruppe einen ganz besonderen Ansatz hat. Und das sollte man sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Gut, dann habe ich noch mal, wenn es das jetzt auch aus deiner Sicht zum Stück noch war, oder möchtest du da noch was zu sagen?
Nein, das Größte ist gesprochen worden.
Okay, wir wollen ja auch nicht zu viel verraten.
Richtig.
Gut, dann hätte ich noch ein paar allgemeinere Fragen.
Bitte, bitte.
Was wollt ihr eigentlich noch erreichen? Weil ich, wenn das so ein Familienunternehmen ist, dann wird dein Vater das ja auch wahrscheinlich nicht mehr ewig machen können. Und dann werdet ihr das ja vermutlich irgendwie noch trotzdem weiterführen wollen. Gibt es da noch große Ziele, die ihr euch setzt? Oder sagt ihr einfach, hey, wir wollen unsere Stücke machen und gucken von Stück zu Stück, was uns interessiert und mehr wollen wir eigentlich gar nicht?
Also ich bin da noch ein bisschen der Streitpunkt in der Familie, weil ich habe einen Wunsch. Ich hätte gerne hier in Dornheim ein festes und eigenes Theater, aber dennoch eine kleine abgespeckte Version davon von unserem fahrenden Theater. Ich habe den kleinen Traum, hier eine feste große Bühne zu machen mit den großen Stücken, mit den großen Techniken, wo dann alles fest ist und alles verbaut ist und wo wir dann wirklich daran wachsen können, unsere Technik verbessern. Also ich sehe das jetzt gerade nicht als der Schausteller selber, sondern wirklich als der Besitzer und als der Aufbauer, der das immer gerne etwas größer und einfach verbesserter hätte, weil umso besser wir werden, umso schöner werden dann die Stücke und umso schöner und besser haben es dann unsere Gäste.
Ja, da kommt so ein bisschen der Bühnentechniker durch, habe ich das Gefühl.
Ja, doch. Also Schausteller bin ich durch und durch. Wie gesagt, bin darin reingeboren worden. Aber das Handwerkliche, ich habe es lieben gelernt.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem schönen Traum. Ist halt die Frage, was das andere große Theater hier sagen würde. Ob die damit so einverstanden wären, wenn sie auf einmal feste Konkurrenz hier bekommen?
Du brauchst nicht fragen, sie wären nicht so erfreut wie du.
Ja, vielleicht kann ich mit einem von denen auch mal reden. Dann könnte man da mal gucken, was sie so von euch halten. Das finde ich spannend.
Natürlich, gerne. Wie gesagt, wir brauchen Kritiker.
Ja. Gibt es da Stress zwischen euch ab und zu? Also so, weiß ich nicht, dass meinetwegen auch Leute von eurem Theater dann sagt, ja, das ist aber irgendwie nicht die richtige Kunst, die sie da machen, oder das ist Lars oder andersrum. Sie sagen, ihr führt die Stücke aber jetzt nicht originalgetreu genug auf oder so.
Also wenn wir in Dornheim zu Gast sind, sind wir hier eine längere Zeit und ich nutze immer gerne die Chance und gehe auch wirklich, Konkurrenz würde ich jetzt nicht sagen, zu unseren Mitkünstlern, schaue mir auch ihre Stücke an. Ich bin auch sehr interessiert, wie dann ihre Bühne dann abläuft und alles. Erwünscht bin ich nicht hinten. Ich könnte ja eine Idee stehlen, was ich nie machen würde. Aber ich schaue mir dann gerne an, was die anderen machen. Schaue mir die Stücke an. Zu behaupten, sie machen es falsch, nein, das würde ich nie sagen. Dafür bin ich ein zu großer freier Künstler und würde jedem seinen eigenen Freiraum hinterlassen. Natürlich, wenn jetzt zum Beispiel wie unsere Geschichte von einem kleinen Müllersjung auf einmal anders interpretiert wird, also dass da gar keine Moral drin ist oder sonst irgendwas, dann hätte ich da Gewissensbiss und würde sagen, Leute, der Sinn hinter dieser Geschichte, es gibt auf einmal gar keinen mehr. Oder ihr habt in meinen Augen als freie Meinung vom Künstler als auch als Gast vom Publikum zu sagen, Leute, also die Geschichte und die Moral, die verschwindet oder ist gar nicht mehr da, für was die Geschichte eigentlich dafür steht. Mhm. Aber ansonsten, wenn es andere Abänderungen gibt und sonst irgendwas, würde ich mich nie einmischen. Das ist wirklich Freiheit des Künstlers.
Ich hatte es vielleicht auch eher so in die Richtung gemeint, dass, weil ich ja glaube, dass ihr doch gerne mal freier interpretiert. Aber nicht ein Problem damit habt, wenn Leute das Stück vielleicht einfach nur sehr klassisch aufführen und dann denkt so, ja, das, wieso muss ich mir eigentlich jetzt das 500. Mal in genau der gleichen Version angucken und wo ist da eigentlich mal das Neue oder das Gewagte?
Das Neue und Gewagte zum Beispiel bei dem Stück, wie ich dir ja gesagt habe, es ist ja ein Traditionsstück, aber wir ändern es immer wieder ein bisschen ab. Es ist mal nicht der Händler, sondern es ist eine andere, alte, grantige Bauersfrau oder sonst irgendwas. Also wir bringen da dann schon ein bisschen Umschwung mit rein, auch dann mit der Bühnenbauerei, mit anderen Hintergrundbildern, mit etwas anderer Musik. Aber das sind nur kleine Abschweifungen. Die wirkliche kreative Art ist dann bei den neuen Stücken.
Ja, ich meinte jetzt eher, ob ihr das bei anderen Theatern dann als, ich sag mal, eher schwach empfindet, wenn sie die Stücke sehr klassisch aufführen, ohne mal eine neue Interpretation zu wagen.
Schwach, nein. Schwach ist falsch, ist wirklich sehr falsch genannt. Das wär für mich dann sogar beleidigend für die Kollegen. Ich würde eher sagen, sie hängen sehr an der Tradition. Und ich muss dann auch wirklich befürworten, dass sie sich dann wirklich so an der Tradition festhalten und die Stücke dann wieder und wieder detailgetreu wiedergeben. Es ist nicht unser Stil. Wir versuchen immer etwas frischen Wind mit reinzukriegen, aber genauso respektiere ich dann unsere Kollegen von einer anderen Bühne und sage, meinen tiefsten Respekt, ihr seid seit Jahren, macht ihr das gleiche Stück und mit der gleichen Qualität.
Gut.
Du siehst, ich bin kein Mensch von schlechter Wortwahl, ich habe gerne alle zu meinem Freund und mache niemanden zum Feind.
Ja, aber ab und zu muss man ja auch mal anecken können, deswegen dachte ich, vielleicht gibt es da auch mal Grenzen. Wie wäre das für dich, wenn du selber in so an, ich meine, gut, momentan, ne, du spielst jetzt auch nicht mehr aktiv auf der Bühne, aber wie wäre das für dich, wenn sich deine Truppe dazu entscheiden würde, wir machen jetzt auch nur noch die Stücke immer gleich, ganz klassisch. Würde dich das irgendwann langweilen oder würdest du dann auch sagen, nee, dann perfektioniere ich es halt in der Hinsicht, dass wir es immer gleich und immer auf dem gleichen Niveau und immer auf einem hohen Level hinbekommen?
Kann ich dir jetzt so gar nicht beantworten. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich das Theater wirklich bei uns so verändern würde, dass wir sagen, wir möchten die reinste Perfektion des Stücks haben, wir müssen es, jeder Buchstabe wird so dargestellt im Skript, wie er es auf der Bühne zu haben hat, würde ich vielleicht meine Energie wirklich darin einfließen lassen und zu sagen, es muss im Hintergrund alles perfekt laufen, es muss umso besser werden. Ich würde vielleicht dann meine Energie da reinsetzen. Aber wirklich vorstellen kann ich es mir nicht, weil ich bin mit dem Freigeist aufgewachsen und groß geworden. Aber vorstellen, wenn ich es müsste, würde ich es so machen, sagen, ich würde meine Energie dann in die Perfektion reinsetzen.
Okay, ja, ich glaube, weil so langsam geht uns die Zeit aus, würde ich das jetzt ganz, ganz, ganz gerne mal zum Schluss kommen. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten sagen möchtest?
Den Zuhörern?
Ja.
Sehr gerne sogar. Meine lieben Leute, wie das Theater, so wie auch hier, ist nicht nur Kunst, es ist Leben. Genießt euer Leben und hört uns und vor allem Richard zu.
Sehr schön. Das ist sehr, sehr nett, danke. Ich glaube, das wiederholen wir auf jeden Fall nochmal, weil wir sind jetzt zu ganz vielen Themen gar nicht gekommen. Zum Beispiel den Bühnenbau wollte ich auf jeden Fall nochmal mit dir reden, aber glaube, das kriegen wir auf jeden Fall nochmal an einem anderen Termin hin, oder?
Natürlich.
Okay, das klingt gut. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke an Trivios für dieses spannende Gespräch. Das war die neue Folge Wilmp. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank an Daniel dafür, dass er die Rolle von Trivios übernommen hat. Ja, und ich glaube, so langsam konntet ihr euch auch so ein bisschen an die Welt von Afaldra gewöhnen. Ihr habt jetzt einige Folgen hinter euch, wenn ihr sie denn alle gehört habt. Aber so oder so, glaube ich, hat man jetzt so ein bisschen den Eindruck bekommen, in welche Richtung das hier gehen soll. Und ich brauche jetzt etwas eure Hilfe, weil ich alleine kriege hier auf Dauer das nicht gestemmt. Ich brauche immer noch Gäste. Und deswegen wäre es klasse, wenn ihr einfach ein bisschen rumerzählt. von diesem Podcast. Auch gerne eine Bewertung da lassen und so, das irgendwie auf Social Media teilt. Aber ich glaube, die beste Werbung ist immer noch, wenn man einfach seinen Freunden von diesem Podcast erzählt, wenn er einem gefällt. So komme ich ja mehr Hörer und letzten Endes dann auch einfach an mehr Gäste ran. Und so kann dieses Projekt hier weiterlaufen. Ihr könnt mir aber auch auf andere Art und Weise helfen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr, wie schon das der Instagram-Kanal Insta Drawings gemacht hat, einfach mal eine Figur von der Faldra zeichnen. Ihr könnt aber auch mir Fragen schicken, so welche Themen euch noch interessieren, was unbedingt noch erwähnt werden muss, ne, worüber ich noch nicht geredet habe oder worüber Richard noch nicht geredet hat. Ihr könnt auch gerne einen Brief an Richard schreiben, dafür schickt ihr mir einfach eine Nachricht und schreibt das im Briefraum, adressiert an Richard, einfach dann aus der Perspektive der Welt heraus. So kann man die Welt auch wieder ein bisschen weiter mit Leben füllen. Also alles, was euch einfällt, könnt ihr machen. Ich mache diesen Podcast nämlich eigentlich nur, weil ich so einen Podcast gerne mal hören würde. Also es gibt halt, zumindest im deutschsprachigen Raum, keinen Podcast, der sowas macht. Wenn es den gibt, sagt mir Bescheid, dann habe ich ihn übersehen. Aber ja, sowas in der Art habe ich eigentlich noch nirgendwo gefunden. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade, weil da ziemlich viel geht und da eigentlich sehr viele Möglichkeiten drin sind, wie ihr hoffentlich auch gemerkt habt. Ich habe bis jetzt natürlich noch immer mich relativ auf diese Interviews konzentriert, aber da geht natürlich noch ganz viel mehr. Ja, und ich dachte, wenn das hier jemandem gefällt und der denkt, ja, sowas kann ich auch, dann könnt ihr mir auch gerne Bescheid sagen. Ich helfe da auch gerne, weil, wie gesagt, ich möchte sowas echt gerne mal hören. Ne? Sei es jetzt irgendwie eine Radiosendung aus Hogwarts oder ein Personal-Podcast von einem Ork aus Mordor. Hauptsache mal so ein bisschen Fiction, so ein bisschen Fantasy in aber einer vernünftigen Version, die halt auch irgendwie als Podcast funktioniert und nicht wieder so ein Hörbuch oder irgend so ein, ja, weiß ich nicht, Pen-and-Paper-Rollenspiel, sondern mal wirklich das Medium dann so ein bisschen ernst genommen. Das finde ich halt ganz cool. Also wenn ihr da Hilfe braucht, sagt Bescheid. Ihr könnt auch gerne noch zusätzlichen Kram zu Faldra machen, wenn ihr da Bock zu habt. Das hatte ich zwar jetzt für unwahrscheinlich, aber könnt ihr gerne, ne, schreibt mich an, dann klären wir das, dass wir irgendwie da im gleichen Worldbuilding bleiben. Wäre natürlich super geil, aber glaube ich jetzt noch nicht dran. Aber wie gesagt, da geht einfach eine ganze Menge. Man kann einfach sehr viel machen, weil man den Podcast aus einer Welt heraus macht und nicht einfach nur über eine Welt redet. Und das gibt es halt einfach viel zu wenig. Und deswegen, ne, wenn ihr da Hilfe braucht, bin ich da gerne bereit zu helfen. Erreichen könnt ihr mich, egal ob ihr jetzt Feedback loswerden wollt oder ja wegen einer anderen Sachen. Wie immer über Facebook, Instagram, Twitter. Da heiße ich immer Afaldra. Oder ihr schickt meine Mail an afaldra@rap.de. Steht auch alles in den Shownotes. Sonst lasst mir auch gerne noch eine iTunes-Rezension da. Die lese ich auch immer vor. Und das mache ich diesmal auch wieder. Also, der User Beckmann90 schreibt, fantastisch. So geht Fantasy in Podcast-Form. Weiter so. 5 Sterne, vielen Dank. Tropical Light schreibt, Fantasy, die begeistert. Ein Podcast zum Mitmachen. Super spannendes Konzept, sehr unterhaltsam. 5 Sterne. Auch da vielen Dank und ne, Leute, macht mit. ja, dann von Saberworf. Mega, höre ich super gern. 5 Sterne. Vom DIA-Podcast Zuckerjunkies gibt's auch 5 Sterne mit dem Kommentar wow, wow, wow und nochmals wow. Was ist denn das für eine geile Nummer? Sehr cooles Format, macht unbedingt weiter. Vielen Dank. Und auch 5 Sterne von Pneumatische Plastologie. Zück die Schwerter, toller Podcast, danke. Ja, vielen Dank. Dann, wie gesagt, ne, schreibt gerne noch mehr Rezensionen. Ich lese sie alle vor. Und ja, wenn ihr mir Kommentare schickt, mir oder Richard, dann werde ich da auch auf jeden Fall drauf eingehen. Aber jetzt kommt Erfahrer nicht mehr jeden zweiten Dienstag, sondern jeden zweiten Mittwoch raus. Das liegt einfach daran, dass das für mich einfach persönlich ein bisschen besser passt, so vom Wochenablauf her. Bis zum nächsten Mal. Ciao.